Ihr Lieben, ich bin begeistert davon, dass Jesus uns immer wieder Dinge aufs Herz legt. Und ich freue mich einfach heute, dass ich euch eine Botschaft sagen kann. Und ich hoffe, dass ihr jetzt nicht aufspringt und rausrennt, weil ihr sagt, die ist ja viel zu einfach. Einfach mal vertrauen. Klingt banal, ist es aber nicht. Sie ist einfach, aber nicht trivial. Ja? Und ich gehe mit euch gleich durch einige Verse durch, aber ich will anfangen mit so einem paar Beispielen und ein paar Sachen, die so aus dem Leben kommen. Das eine ist, da ist so ein Vater, der sagt zu seinem Sohn, Sohn, hier ist die Mauer, steck doch mal da drauf und spring mir mal in die Arme. Und der Sohn steckt da drauf und denkt, oh, mein Papa und so. Und der fängt an und der muss sich überwinden, aber dann springt er los. Und der Papa geht einen Schritt zur Seite und der Sohn knallt voll auf die Erde. Die Knie sind aufgeschürft, die Hände sind irgendwie aufgeschürft und er heult und der Papa sagt, mein Sohn, das wollte ich dir beibringen. Vertraue niemals einem Menschen. Böse, oder? Böse. Aber wisst ihr, so eine Sachen sind manchmal in unserem Leben passiert. Ja? Und da ist dieses tiefe Misstrauen irgendwie da drin, das da eigentlich gar nicht hingehört, ja? Nicht, dass der Papa zur Seite gegangen ist, aber es gibt andere Dinge, die sich da so reingeschlichen haben und es fällt uns so schwer, einfach mal zu vertrauen. Ich habe selber 3 Söhne und ich habe das auch mal gemacht. Ich habe gesagt, hey, mir einen meiner 3 Söhne geschnappt, den kleineren. Ihr wisst nicht, wer es ist, das ist gut so. Und habe dem gesagt, komm, spring mir mal in die Arme, ich fange dich auf. Und der war noch ziemlich klein und so, da ist er da drauf geklettert und so und hat sich so fallen lassen. So, ui, ja. Und ich habe ihn aufgefangen. Und das war toll. Und dann hat der andere gesagt, einer, der älter war, hat gesagt, ich will auch Papa. Und ist dann auch drauf geklettert. Und ich habe gesagt, komm, spring. Der war ja ein bisschen größer und es war auch ein bisschen höher für ihn. Ne? Und da hast du gemerkt, wie es so gerattert hat. Es hat eine Weile gebraucht, bis er gesprungen ist. Und dann ist er aber auch gesprungen und hat so das Knie so angezogen, so ein bisschen. Das hat mir nicht so gut getan, aber ich habe ihn aufgefangen. Das war mein Sohn. Ja? Manchmal brauchen wir Vertrauen, ein bisschen mehr Vertrauen. Und dieser Zweifel, der ist aber schon von Anfang an gesät. Oder sollte Gott gesagt haben? Ja, da kommt er ja schon hoch, ne? Das ist immer wieder die Sache, mit der wir auch kämpfen, das einfach mal zu vertrauen, was eigentlich in uns angelegt ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin kein super Flieger, ja? Also ich mag das nicht so sehr, fliegen. Gibt es da noch jemand, der auch irgendwie sich outen will? Coming out. Frank. Danke, Frank, dass wir beide können uns jetzt hinterhalten. Es ist ja komisch, wenn es fängt dieses Gedankenspiel an. Ne? Wie kann so ein Ding, was so viele Tonnen wiegt, sich in der Luft halten? Vögel, ja, aber die Flügel, die bewegen sich ja nicht. Und was passiert, wenn so ein Flügel abbricht? Und ich kenne Maschinen. Ich habe mal Maschinenschlosser gelernt. Ich weiß, dass Maschinen nicht immer so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Okay? Soll ich mein Leben darauf setzen? Es gibt eine ganze Menge Argumente, die mein Kopf hervorbringt, um dem nicht zu vertrauen und so ein Ding einzusteigen. Und dann kommt so die Furcht davor, die Angst. Aber damit ist ja nicht gut, sondern es gibt ja auch positive Dinge. Ne? Da gibt es dann Leute, die erklären mir, hey, im Flugzeug, da brechen keine Flügel ab, weil wenn was abbrechen soll, dann musst du an einer Stelle festhalten und an der anderen den Gegendruck haben. Aber die Flugzeug, wenn du da drauf drückst, dann dreht sich einfach nur um. Also, ja gut, es hilft mir ein bisschen vielleicht. Was mir auch noch hilft, ist, dass ich mir immer wieder vor Augen führe, da sitzt ein Pilot drin, der hat tausende von Flugstunden. Okay, der lebt ja auch noch. Und es gibt ja auch noch ganz viele Leute, die schon überlebt haben, die Statistik ranziehen. Ne? Also die sind auch in so ein Ding gestiegen und sind angekommen und dann wieder ausgestiegen und waren da, wo sie hin wollten. Also Kompetenz hilft mir zu vertrauen und Erfahrung, gute Erfahrung helfen mir zu vertrauen und gute Erfahrung vielleicht von anderen Menschen. Die dritte Sache, wer von euch hat schon mal einen Bungee-Jump gemacht? Jetzt möchte ich die Mutigen sehen. Wow, cool. Okay, das wäre für mich so der absolute Hammer. So ein Bungee-Jump, ja? Warum in aller Welt? sollte ich einen Bungee-Jump machen? Bin ich verrückt? Da ist so ein Seil und so. Und dann zieht sich das auch hoch und dann bist du so auf halber Höhe. Ne? Und dann denke ich so, wow, um nichts in der Welt würde ich das machen. Warum eigentlich? Warum muss ich mein Leben aufs Spiel setzen? Aber es gibt Leute, die sagen, das war das Krasseste, was ich jemals gemacht habe. Es war wirklich richtig cool. Und dann habe ich so also auf der Hälfte gehangen und es war so richtig cool. Das Ziel war es für sie wert, sowas zu machen. Der Adrenalinausstoß oder ja, das, was sie so erwartet haben, kann ich nicht nachvollziehen. Aber gibt es. Ja? Also die vertrauen ihr Leben sozusagen den Leuten an, die ihnen das Seil um die Füße legen und wenn sie da runterspringen, dass es hält. Cooles Vertrauen. Ihr merkt, Vertrauen hat ganz verschiedene Aspekte, aber wenn sich das Ziel lohnt dafür, wenn ich sage, ey, okay, wenn ich das erlebe, dann lohnt sich das für mich. Dann habe ich vielleicht Vertrauen. Dann kann ich vielleicht sagen, ja, ich vertraue einfach jetzt mal darauf. Ich habe drei Stellen in der Bibel, die ich mit euch so ansprechen möchte, wo ich durchgehen möchte. Und die erste, da geht es auch um Vertrauen, da geht es um Vertrauen beim Abraham. Das steht im 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Und Gott sagt da im Prinzip, Abraham, ich will persönliche Beziehung zu dir. Und das ist mein erster Punkt. Gott will persönliche Beziehung zu uns. Er sagt dem Abraham, dass er ausziehen soll aus seinem Land, wo er jetzt wohnt, und dass er in ein Land gehen wird, das er ihm zeigt. Übrigens, ein Verschen hätte ich gerne davor noch gesagt, das ist der Hebräer 11, Vers 6, da steht, ohne Glauben, ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also dieses Vertrauen, dieser Glaube ist eine Voraussetzung zu der Beziehung. Wenn wir uns nicht auf den Weg machen, das nicht darauf ankommen lassen, dann wird die Beziehung nicht stattfinden. So genau, also das ist so im Neuen Testament sozusagen erklärt nochmal, was dem Abraham passiert. Und jetzt nochmal zurück zu Abraham. Gott sagt ihm, vertrau mir, zieh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Na hallo, wenn du sagen würdest, zieh aus nach Italien, dann habe ich eine Vorstellung davon, aber doch nicht, zieh aus und dann zeige ich dir ein Land. Das ist ja so vage, wie es nur geht. Genau, es geht nämlich ums Vertrauen, es geht um die Beziehung. Glaubst du mir, dass ich dich in ein Land führen werde, das richtig gut für dich ist? Und dann wird es noch härter, dann sagt Gott dazu, ich mache dich, Abraham, zu einem großen Volk. Danke. Große Volk klappt nicht. 40 Jahre habe ich es probiert mit meiner Frau. Wir sind kein großes Volk. Wir kriegen nicht mal ein einziges Kind. Ja, da wird wieder dieses Vertrauen. Wie kannst du sowas sagen, Gott? Und wieder kommt es darauf an, hey, bin ich bereit dazu, Gott zu vertrauen? Bin ich bereit, um der Beziehung willen, um der Person willen, die da spricht, mich darauf zu verlassen, zu vertrauen oder nicht? Es ist einfach wirklich gegen alle Erfahrung, es ist gegen den Verstand. Das geht einfach nicht. Es ist nur möglich, wenn Gott ein Wunder tut. Abraham vertraut darauf, dass Gott ein Wunder tut. So einfach. Er geht los und er vertraut darauf, dass Gott in seinem Leben ein Wunder tut. Das muss er tun, wenn das passieren soll. Und dann sagt Gott eine dritte Sache, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für alle Geschlechter der Erde. Hallo? Ich habe nicht vor, alle Geschlechter der Erde zu besuchen. Gott, wie willst du mich zum Segen machen für alle Geschlechter der Erde? Das ist irgendwie ein bisschen heftig, das ist ein bisschen groß, das reicht mir schon, wenn ich ein Kind kriege. Aber wieso für alle Geschlechter der Erde? Und die Krönung ist, er war 75, als ihm das passiert ist. 75. Habt ihr Hoffnung? Ja, einige, die vielleicht schon fortgeschrittenen Alters sind. Nee, das kümmert Gott gar nicht. Okay, aber er ist 175 geworden. Sagen wir mal, in der Hälfte des Lebens angekommen. Aber ihm vertrauen, die Beziehung zu ihm da starten, was Neues wagen? In der Mitte meines Lebens? Warum nicht? Es geht um die Beziehung. Es geht darum, dass Gott uns herausruft. Er ruft uns aus unserem Leben als einerlei heraus, um in die Beziehung mit ihm zu treten und zu sagen, ich will mit dir Beziehung bauen. Und ich will dir Dinge geben, die ich dir verheiße. Ich möchte mit deinem Leben was anstellen. Aber darauf kommt es nicht zuerst an. Es kommt auf die Beziehung zuerst an, die Gott mit diesem Abraham haben will und die sie mit ihm hat. Am Ende, irgendwo heißt es, Abraham war ein Freund Gottes. Die Beziehung ist einfach, die hat echt Früchte getragen. Und Abraham hat all das erlebt, was, also gut, das große Volk hat er jetzt nur wahrscheinlich aus dem Himmel gesehen oder so, aber es ist alles eingetroffen, so wie es Gott gesagt hat. Gott will persönliche Beziehung. Meine zweite Sache, auf die ich eingehen möchte, ist einfach, die kommt aus Johannes Kapitel 11. Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und sie gehen dahin und lehren da, wo der Johannes der Täufer am Anfang getauft hat. Und dann kriegen sie eine Botschaft übermittelt, dass ihr Freund, der Lazarus, dass es ihm echt schlecht geht. Und die Schwestern von ihm, die rufen den Lazarus, sie rufen Jesus und sagen, komm doch bitte, Jesus, hilf uns. Wir kommen ja nicht zurecht, der Lazarus, dem geht's richtig dreckig. Und dann erreicht ihn diese Botschaft halt nach einem Tag oder sowas und Jesus tut gar nichts. Er bleibt einfach noch zwei Tage da, als wenn die Sache hier reingeht und da rausgeht. Ja, Moment mal, Jesus, wir haben noch Beziehung mit dir, Lazarus, ja, das waren Freunde. Unser Freund Lazarus, sagt er später, die Beziehung ist doch da, aber trotzdem tut Jesus das nicht, worum wir ihn anflehen und worum wir bitten und es geschieht einfach in diesem Moment nicht. Er hat andere Dinge zu tun. Und dann nach zwei Tagen sagt er, ja, lasst uns jetzt nach Bethanien gehen. Und die Jünger sagen, Moment, Bethanien? Du erinnerst dich schon noch, ne? Die wollten dich umbringen in Bethanien, deshalb sind wir da abgehauen, oder? Und Jesus sagt, lasst uns zu Lazarus gehen. Er schläft. Da sagen sie, ja, wenn er schläft, dann erholt er sich schon wieder, das ist schon in Ordnung, dann brauchen wir da jetzt nicht hingehen. Aber Jesus sagt dann nochmal, nee, Moment mal, er ist gestorben. Was meine ich mit ihm, er schläft? Die Jünger verstehen es alles nicht so ganz. Und der Thomas, von dem man ja immer sagt, er ist der Ungläubige, der sagt in diesem Moment, ja, dann lasst uns mit Jesus gehen und lasst uns mit ihm sterben. Also man kann das ja verschieden hören. Ne? Man kann ja sagen so, lasst uns mit ihm sterben, war das ein bisschen ironisch oder sowas? Ja, dann lasst uns mit ihm sterben, jetzt toll. Oder war das glaubensvoll richtig? Ich glaube, es war glaubensvoll. Er hat gesagt, hey, wenn Jesus umgebracht wird in Bethanien, lasst uns mit ihm gehen, lasst uns ihm folgen, auch wenn er uns nach Bethanien führt. Und wenn der Lazarus gestorben ist und wir zu ihm gehen, ja, vielleicht heißt das irgendwie, ich verstehe es nicht, aber vielleicht heißt das, dass ich mit ihm sterben wird. Und Thomas sagt, komm, lass uns mit Jesus gehen. Und sie gehen dahin und dann sind wieder zwei Jünger, nämlich Maria und Martha, die so enttäuscht waren. Jetzt nach vier Tagen kommst du endlich an. Jesus, so spät. Aber sie leben ja in einer Schamkultur und in einer Schamkultur würdest du niemals sagen, niemals jemand, schon gar nicht jemand, der so exponiert ist wie Jesus, dem würdest du auch nicht sagen, Jesus, wo warst du? Danke dir. Geht's noch? Warum hast du mir nicht geholfen? Das würde ich ja nie ansprechen in der Schamkultur. Und das machen sie auch nicht. Sie reden nur verklausuliert. Sie sagen, Herr, wärst du hier gewesen, er wäre jetzt nicht tot. Was heißt das eigentlich? Verletzte Herzen? Jesus, warum hast du nicht gehört? Es ist alles zu spät jetzt. Und Jesus sagt, er wird auferstehen. Sie sagen, ja, danke, das wissen wir. Hast du oft gesagt, wir werden alle auferstehen. Er sagt, nein, Lazarus wird auferstehen. Die verstehen immer noch nicht. Und dann passiert es, dass Jesus sagt, Lazarus, komm raus. Und nach vier Tagen, wo er schon riecht, steht er auf von den Toten. Er kommt wieder zurück ins Leben, der Lazarus. Und Jesus tut dieses Wunder und er hatte diesen Plan die ganze Zeit. Und keiner hat es verstanden. Alle stehen da und sind überrascht und sind überwältigt und total berührt und sagen, wow, Was kann Jesus tun? Und die Leute beginnen reihenweise an Jesus zu glauben. Krasse Sache. Aber die Jünger waren alle nicht an Bord. Jesus hat seinen Plan durchgesetzt und die Jünger waren alle unverständlich. Die haben es gar nicht irgendwie gerafft, was Gott gerade tut. Ein Kapitel später, in Kapitel 12 heißt es dann sind sie zum Essen eingeladen und da steht dann, da steht in Vers 10, Kapitel 12, Vers 10, da beschlossen die obersten Priester auch den Lazarus zu töten. Denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Ganz ehrlich mal, was hat denn der Lazarus dafür getan, dass ganz viele Leute zum Glauben an Jesus gekommen sind? Er ist einfach nur gestorben, wie wir alle das tun werden. Er hat gar nichts gemacht. Jesus hat ihn aufgeweckt. Und dann kommen die Leute hin und sagen, den Lazarus muss ich sehen. Warum? Weil Jesus sein Leben dazu benutzt hat, ja, damit andere Menschen glauben. Lazarus wird zu einem Zeugnis für Jesus, obwohl er gar nichts gemacht hat. Er hat sich nur auferwecken lassen. Er hat sich von Jesus berühren lassen. Er hat sich rausrufen lassen von Jesus. Ich frage mich, meint ihr, dass der Lazarus echt Angst gehabt hat davor, dass die sagen, ey, wir werden dich umbringen? Hey, der war schon 4 Tage tot. Der hatte schon eine ganz andere Erfahrung. Der hat die Erfahrung gehabt, Jesus will mich aufwecken von den Toten. Ich glaube nicht, dass der Angst gehabt hat davor, vor dem, was die Pharisäer mit ihm machen wollten oder so. Ja, das ist auch ganz beruhigend irgendwie, ne? Wenn wir wissen, dass Jesus sich um die Dinge kümmert, dass er mit uns ist, dass wir einfach aus einer anderen Kraft, aus einer anderen Perspektive leben dürfen. Ja, die zweite Sache heißt also, Jesus kennt den Plan, ich vertraue ihm und daraus entsteht Frucht. Ohne dass ich sie unbedingt machen muss, aber das, was er plant, was er tut, das wird Frucht hervorbringen. Unser Zeugnis ist wichtig. Das, was wir mit ihm erleben, ist eine Predigt für andere Leute. Das ist eine Ermutigung, das ist eine Brücke zum Glauben, zum Vertrauen. Und deshalb müssen wir gar nicht so viel machen, aber Gott benutzt uns trotzdem. So wie vielleicht den Lazarus. Vielleicht hast du ja auch sowas erlebt, dass Gott dich von den Toten auferweckt hat, weil dein Leben eigentlich schon durch war. Weil du vielleicht zu den Drogen und anderen Mist irgendwie gefangen warst und jetzt erlebt hast, wie du ganz neu leben kannst. Ja? Wie deine Schuld dich nicht mehr fertig macht, sondern wie Jesus dich einfach so frei gemacht hat davon. Dann ist das eine wichtige Sache, ist das ein Zeugnis. Da wird Frucht draus entstehen. Eine dritte Stelle habe ich, und zwar gehen wir da wieder zurück in die Apostelgeschichte, die wir im Bibelprojekt gelesen haben. Apostelgeschichte 21, Vers 12. Und so ein bisschen bin ich, bevor wir da noch reinlesen, bin ich daran erinnert, so an ein Ferienhaus. Ihr fahrt ja irgendwann in Urlaub, oder? Wenn man so ein Ferienhaus mietet und dann da hinkommt, kriegt man manchmal eine Überraschung. Da ist kein Kaffeefilter oder weiß ich was, da sind die Betten durch, liegen durch oder sowas, ne? Und wenn ich dann in diesem Ferienhaus bin, dann weiß ich, ich bin in dem Ferienhaus. Da fange ich jetzt nicht an zu renovieren oder was. Da fange ich auch nicht an, in dem Ferienhaus irgendwie noch eine Matratze zu kaufen, vielleicht einen Kaffeefilter. Aber okay, ich weiß, es ist echt, es ist ein Ferienhaus. Da bin ich noch vorübergehend. Ja? Und so ähnlich ist das mit unserem Leben, ja. Ne? Ja, manchmal denken wir so, hey, wir sind so in unserem letzten Palast irgendwie, den wir uns einrichten müssen oder so, sind wir gar nicht. Wir sind ja eigentlich nur im Ferienhaus. Ne? Und das sagt Paulus hier an der Stelle, die ich jetzt nochmal zitieren möchte. Da ist Paulus, dem werden von dem Agabus, dem Propheten, die Hände gebunden und der Agabus sagt ihm, ey, Paulus, so wie ich dir jetzt die Hände binde, wirst du in Jerusalem gefangen genommen werden. Und alle sagen, inklusive Lukas, der das Evangelium geschrieben hat, sagen, Paulus, geh da nicht hin. Lass dich nicht fangen, wir brauchen dich. Du siehst doch, was für eine Vollmacht du hast hier und was alles geschieht, wenn du auftrittst. Und Paulus sagt, Moment mal, lass mich mal in Ruhe hier. Ich bin bereit, dahin zu gehen. Ich bin bereit, mich gefangen nehmen zu lassen. Ich bin bereit, für den Namen des Herrn zu sterben, sagt er. Ich bin hier nur im Ferienhaus. Ich bin hier nicht in der Endeinrichtung sozusagen. Meine Heimat ist im Himmel. Und ich bin bereit dafür zu sterben, um das zu tun, ja, was Jesus von meinem Leben möchte, was er mit mir vorhat. Ich vertraue ihm einfach darin. Er wird es gut machen. Er meint es gut mit mir. Was für eine Tiefe, was für ein Fundament hat der gehabt, der Paulus? Ja, auf was für eine Zusage hat der gestanden? Er hat auch eine krasse Berufung gehabt. Aber er hat vertraut. Er hat Jesus vertraut in dieser Situation. Das Ziel war es ihm wert. Er hat gesagt, es lohnt sich dafür, auch alles hinzugeben, auch mein Leben hinzugeben. Wie bei dem Bungee-Jump. Oder es lohnt sich, ich habe ein Ziel. Und dieses Ziel lohnt sich zu erreichen. Und das will ich mit Jesus tun. Jesus hatte auch ein Ziel. Als er auf der Erde war, war er auch nicht im Palast. Er ist durchgegangen. Er ist dort am Kreuz gestorben für unsere Sünde, für die Sünde der ganzen Menschheit. Für jede Sünde, von jedem Menschen. Und trotzdem heißt es in Jesaja 53, Vers 11, Jesus wird viele gerecht machen und ihre Sünden tragen. Nicht alle, sondern viele. Einfach die, die zu ihm kommen. Die einfach sagen, Jesus, ich brauche das. Ja, vorhin haben Leute gestanden und haben gesagt, Jesus, ich brauche dich. Er wird denen die Sünden vergeben, die zu ihm kommen, die sich annehmen lassen. Und das Ziel war ihm alles wert. Das Ziel war ihm das Kreuz wert. Das Ziel war es ihm wert, dass wir mit ihm zusammen sein dürfen für alle Ewigkeit. Das war es ihm wert. Er hat alles dafür dran gegeben. Das ermutigt mich. Ich finde das stark. Einfach mal vertrauen. Nee, Vertrauen ist für uns nicht einfach. Oder doch? Herr Jesus, du siehst einfach, wie wir sind. Du siehst in unsere Herzen hinein und du weißt einfach, was uns bewegt, Herr, was uns beschäftigt. Du siehst, wie schwer es uns manchmal fällt, einfach dir Dinge abzugeben und zu vertrauen. Und ich danke dir dafür, dass du es gut meinst mit uns, dass du alles gegeben hast für uns. Und ich danke dir dafür, dass du Leben hast, Herr, was du austeilst. Danke. Hier sind wir wieder. Herr, wir brauchen dich. Wir wollen Vertrauen lernen, Herr. Soll so wirklich ganz normal für uns sein, dass dieser Satz uns nicht schwer fällt. Einfach mal vertrauen, weil wir wissen, wer du bist. Danke, dass du da bist, dass du dich um uns kümmerst, dass du uns liebst. Amen.